Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio. Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Herzlich willkommen bei Subkutan, die wöchentliche Kulturspritze auf Radio Bern, Rabe. Heute zum Thema Kultur von Minderheiten. Wir machen einen Ausflug an die südwestliche Spitze von England nach Cornwall. Die Bevölkerung von Cornwall ist eine kulturelle Minderheit mit keltischen Wurzeln und eigener Musik. Für unseren zweiten Ausflug brauchen wir weder Flugzeug noch Schiff. Wir haben nämlich einen Studiogast hier bei uns, Bettina Vital. Sie kommt mit der Rätischen Bahn und im Gepäck hat sie Bücher, Romane und Gedichte. Ihr werdet es schon erahnen auf Rätoromanisch. Und schließlich machen wir noch einen kleinen Abstecher ins Theater, wo Minderheiten Hochkonjunktur haben. Am Mikrofon für euch Julia Meyer. Schön, seid ihr dabei.
Subkutan.
Am 24. April 2014, also vor bald zwei Monaten, hat die Bevölkerung von Cornwall gejubelt.
Finally, the culture and identity and language of Cornwall has been recognised by the UK government.
Die britische Regierung hat Cornwall offiziell als kulturelle Minderheit anerkannt, erklärt der Danny Alexander, britischer Politiker und Mitglied im Regierungskabinett. Obwohl Cornwall schon seit über 1000 Jahren zu England gehört, versteht sich die kornische Bevölkerung als keltische Minderheit mit eigener Kultur. Ein wichtiger Teil dieser Kultur ist die Musik. Lea Hagmann ist nach Cornwall gereist auf eine musikalische Entdeckungstour.
Es ist bereits am Eintunkeln, als ich in Perrenporth ankomme. Perrenporth ist ein kleines Hafenstädtchen an der Nordküste von Cornwall. Es liegt direkt an einem 5 Kilometer langen weissen Sandstrand und ist umgeben von hohen Dünen und schwarzen Klippen. Direkt am Strand steht ein Pub. Sainer's Arms heisst es. Schon von draussen hört man, dass drinnen im Pub musiziert wird. Etwa 15 lokale Musiker und Musikerinnen sitzen an einem Stammtisch aus dunklem Eichenholz. Fast jeder hat vor sich ein grosses Glas mit starkem braunem Bier. Es sind ein paar alte Männer mit langen weissen Bärten, ein paar Frauen und sogar ein paar junge Studenten. Sie spielen Geigen, Mandolinen, Klarinetten und Trommeln und stampfen dazu kräftig im Takt auf den Boden. Mich erinnert die Musik ein bisschen an irische Musik, aber sie tönt trotzdem ziemlich anders. Vor allem Klarinette wäre in Irland eher untypisch. In einer kleinen Zwischenpause frage ich zwei von diesen Musikern, Neil Davey und Tillery Coleman, ob sie mir mehr über die Musik von Cornwall erzählen können.
Influences from other Celtic countries, for instance, there's some stuff that sounds quite Irish, there's some stuff that sounds quite Breton, and there's also obviously an English influence from, you know, across the border there.
So, and people have said sometimes that you can really hear that it's a kind of blend of Brittany and Ireland, which I think is great, because when you look at it, us geographically, we're kind of jutting out into the sea with Ireland one side and Brittany the other.
Die Musik von Cornwall ist stark von der irischen Musik beeinflusst. Es gibt aber auch musikalische Einflüsse aus der Bretagne. Die Bretagne, Cornwall und Irland liegen nämlich geografisch direkt übereinander und sind nur durch schmale Wasserstreifen voneinander getrennt. Alle drei Gegenden gehören zu den keltischen Nationen, aber nur Irland ist ein eigenes Land. Die Bretagne ist ein Teil von Frankreich und Cornwall gehört zu England. Darum gäbe es auch in der Musik von Cornwall englische Einflüsse, meint Neil Davey verschmitzt. Neil Davey und Tillery Coleman spielen zusammen mit noch drei anderen Musikern in einer Band, die Della heisst. Sie haben in den letzten Jahren Volksmusik von Cornwall stark beeinflusst und auch verändert. So sind sie zum Beispiel dafür verantwortlich, dass sich in der letzten Zeit ein neuer Stil in Cornwall anfangen hat zu entwickeln. Der Stil heisst Cap and Pemp, was so viel bedeutet wie «Fünf Schritte». Und er heisst so, weil er in einem ungewöhnlichen Fünfer-Takt geschrieben ist.
I guess the most unique thing of all is the Cap and Pemp, which is the 5/4 tunes, which there were a handful of traditional ones, but when we started recording them and playing them out and about, people got very inspired by them, and there's been a plethora of ones being written in the last, I don't know, so many years.
Viele Leute in Cornwall sind begeistert von dem neuen Cap and Pemp und sie haben in den letzten paar Jahren ganz viele Stücke in diesem Stil erfunden. Auch heute Abend werden im Sainers Arms viele Cap and Pemps gespielt. Eine eigene Volksmusik zu haben, das ist für die Leute in Cornwall sehr wichtig. Sie gibt ihnen eine eigene Identität. Und das ist wichtig, weil sich die Leute in Cornwall als Kelten fühlen und nicht als Engländer. In den letzten 40 Jahren ist viel passiert in dieser Beziehung. Cornwall hat nicht nur eine eigene Volksmusik entwickelt, sondern auch seine keltische Sprache, Cornish, wiederbelebt. Eine Sprache, die eigentlich schon vor mehr als 300 Jahren ausgestorben ist. Vor zwei Monaten ist dann die grosse Überraschung gekommen. Die Leute in Cornwall sind von den englischen Politikern offiziell als nationale Minderheit anerkannt worden. Für Cornwall ist das ein historischer Moment gewesen. Zwar bleibt Cornwall weiterhin ein Teil von England, aber alle Kulturprojekte, die die kornische Identität stärken, werden ab jetzt von London mitfinanziert. Für die Musik in Cornwall öffnet das wieder ganz neue Türen.
And no one will ever move me from this land until the Lord calls me to sit at his hand. For this is my Eden, and I'm not alone. For this is my Cornwall, and this is my home.
Lea Hagmann über Cornwall und seine Musik. Und wenn euch die Musik gefällt, dann werft ab heute Nachmittag einen Blick auf unsere Webseite. Dort findet ihr den Link zu der Band Della und den Podcast der heutigen Sendung. Wir hören noch gerade ein ganzes Stück von dieser kornischen Band Della mit Tolla Roos.
Thank you.
Wanna be one in Carrick, Blues and Coos, hanging cockaroos, oh, Tullamere.
Tala mit Tala Roos. Und wir machen jetzt einen grossen Gump weg von Cornwall zurück in die Schweiz. Wir gehen nach Graubünden. Wir haben einen Studiogast hier bei uns, Bettina Vital. Sie ist Expertin für rätoromanische Literatur. Sie ist im Engadin aufgewachsen, hat an der Uni Zürich rätoromanische Literatur studiert unter anderem und arbeitet jetzt als Übersetzerin für das Rätoromanische. Herzlich willkommen, Bettina Vital. Allegra.
Grazie Giulia, e mi legge di essere qui, grazie per l'invito. Charles Romanges, Charles Romanges. Flotte per essere qua.
Schön. Einfach musikalisch. Ich nehme jetzt mal an, du hast gesagt, merci für die Einladung.
Ganz
schön,
genau,
dass ich da bin.
Und habe noch alle rätoromanischen Zuhörer begrüßt, falls es welche gibt.
Eigentlich versteht man es ja. Eigentlich versteht man es ja, das Rätoromanische. Aber du bist im Engadin aufgewachsen, in Ardez. Du bist dort in der Schule. Wie ist das, wenn man dort aufwächst? Tut man die rätoromanische Literatur nachher in der Schule behandeln?
Ja, schon. Also wir haben erst in der vierten Klasse als erste Fremdsprache Deutsch. Das heisst, das Rätoromanisch ist, wir werden eingeschult auf Rätoromanisch. Und man ist natürlich in der Schule immer mit Text, mit Schulbüchern und dann im Gymi natürlich literarische Texte. So die Hauptwerke werden dann vielleicht mehr in unserem Idiom dann behandelt.
Nur kurz, dein Idiom ist?
Valader.
Valader.
Das ist das Unterengadiner Romanisch. Und dann gibt es noch Puter im Oberengadin. Und die beiden zusammen heisst Romansch Ladin.
Romansch Ladin. Du hast auch an der Uni eben rätoromanische Literatur studiert. Hat es da hast du viele Kommilitonen gehabt? Hattest du viele Leute, die so studiert haben?
Viel wäre übertrieben. Wir sind ein kleines Grüppli, aber das macht es genau interessant. Das ist unterschiedlich. Das können manchmal Seminare sein mit 5 Leuten bis zu 15 Leuten. Und speziell daran ist auch, dass man also Erstsemester studiert zusammen mit Leuten, die gerade abschliessen. Und das gibt eine spezielle Stimmung und einen sehr schönen Austausch, auch eben unter dem Idiom, wo man am Anfang ist es recht schwierig für sich auch zu verstehen. Also man muss wirklich so sagen, es gibt grosse Unterschiede zwischen dem Idiom und wenn man dann so ein grosses Werk auf Sur Silvan liest, habe ich persönlich schon angefangen, also braucht zum Reinkommen und zum da, es klingt ein bisschen auch für mich wie eine Fremdsprache. Also der Unterschied ist wie zwischen Portugiesisch und Spanisch.
Ah, das ist ein grosser Unterschied. Mhm. Und das Bewusstsein fehlt uns natürlich völlig in der Deutschen. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich hätte jetzt angenommen, man versteht sich da ohne Probleme.
Es gibt sogar Stimmen, die sagen, dass man manchmal auf Deutsch wechselt, wenn man untereinander redet. Das fehlt vielleicht in den Regionen dann so die Sensibilisierung für das andere Idiom. Die überregionale Identität, die ist jetzt so ein bisschen am Kommen, wird auch durch die Medien, dann ist die geweckt worden. Aber die war lange nicht vorhanden gewesen.
Ja, das würde mich gerade interessieren. Wir haben ja vorhin diesen Beitrag gehört über die kornische Musik, über die kornische Kultur, die ein kleines Revival hat. Ist das bei euch auch so?
Ja, also gerade im Moment, aktuell, gerade wenn wir bei dieser überregionalen Identität sind, die wird in den letzten Jahren sehr durch die Musikszene auch geprägt. Also wir haben viele junge Singer-Songwriter, die das aufnehmen und auch ein bisschen das immer in ihren Liedern thematisieren. Wir haben eins romanisch und nicht verschiedene. Wir müssen gemeinsam auftreten und dann ja, so nach dem Motto «Gemeinsam sind wir stark».
Und wenn wir jetzt eben von der Literatur reden, von der Rätoromanischen und mal ein bisschen einen Blick zurückwerfen in die Geschichte, ich habe herausgefunden, dass ein Grossteil oder der grösste Teil eigentlich von den Romanen auf Rätoromanisch nach 1950 geschrieben worden sind. Was war denn vorher gewesen?
Ja, das ist eine gute Frage. Man meint dann, es gibt erst seit 1950 überhaupt rätoromanische Literatur. Das stimmt natürlich nicht. Es hat auch vorher schon viel Text gehabt. Die sind, das war dann weniger Belletristik gewesen. Also, um einen kleinen Streifzug durch die rätoromanische Literaturgeschichte zu machen. 1527 ist der erste überhaupt rätoromanische Text, der als Literatur angeschaut wird, geschrieben worden. Das ist ein politisches Lied. Und nachher folgt natürlich die Übersetzung vom Neuen Testament und kurz darauf ein Psalmbuch, das übersetzt wird. Und dann kommt eine lange Zeit, wo einfach religiöse Texte vor allem geschrieben worden sind. Also vorwiegend im 17. Jahrhundert religiöse Texte und dann nachher Rechtstext, also juristische Texte. Und Belletristik fand erst eigentlich so in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert an. Und erst eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es so die ersten Romane. Vorher ist man sehr so in einem inhaltlich recht restriktiven Feld drin. Und dort, das ist ein später Anfang eigentlich. Aber das, ich glaube, auch liegt in der Natur von der Minderheitensprache, dass man am Anfang nach der Kodifizierung von der Sprache erstmal so die ersten Texte sind für die Schule, auf Gemeindesebene, Administrationssprache und nachher erst die Literatur entwickelt sich nach und nach. In dem Sinn eine junge Literatur. Ja.
Und warum ist denn nach 1950 nachher viel mehr eigentlich Literatur geschrieben worden? Gibt es dort einen Auslöser?
Ja, man hat fremde Einflüsse zulassen, also man hat das angefangen zu thematisieren, so über den eigenen Haag rauszuschauen und thematisiert wird zum Beispiel in einem Standardwerk vom Valader jetzt, das heisst La Mudade vom Clabiert, das ist 1962 geschrieben worden. Dort geht es um einen Protagonist, der ein Bauer ist, der sich aber in eine schwedische Frau verliebt. Und man hat einfach so auch das Fremde thematisiert, wie die Liebesgeschichte ist. Und es werden auch die ganzen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen werden thematisiert von der landwirtschaftlichen Gesellschaft. Also kommt die Industrialisierung und es gibt eine riesige Umstellung. Das ist natürlich, hat die Leute bewegt. Und das ist in dem Roman jetzt La Mudade das Hauptthema, ja.
Wir wollen doch jetzt mal hören, wie das tönt, so Literatur auf Rätoromanisch. Bekannte Autorin ist Ruth Blauda und du hast uns ein Gedicht mitgebracht, das du uns vorlesen musst. Mias Scharpas.
Ja, genau. Ruth Blauda ist von Ftan. Sie lebt noch und schreibt Prosa und Lyrik. Und sie hat ein schönes Gedicht geschrieben, wie ich finde, wo Mias Scharpas heisst, das heisst «Meine Schuhe». Und ich lese es jetzt mal vor. «Mia sciarpas un mias amies, e vengen ad una comai. Bellas conoscen las vies, tras plövge strasore sulai. I tenen mei space in lur ciura, e meinen adels ad un böt, ed escha lur vita es dura, acceptna destin in bun möt. Dai ades per om du monda, schau forso da dot, nu dot il plongeut, e schella survnint la comanda, ciu fessen amai pel colöt. Precauta manch piglia o allura, la crema, il sdrac e il bershun, cultiv lur cirom cum premura e tilas dumont per perdun.
Ganz kurz, was erzählt sie?
Ja, es geht um das schwere Schicksal von der eigenen Schuhe, wo sie ständige Begleiter sind vom Schuhträger oder von der Schuhträgerin. Und sie müssen mitmachen, sie gehen überall hin, sie begleiten einen durch Plövge Soleil, durch Regen und Sonne. Manchmal würde sie gerne rebellieren dagegen. Sie würden das auch tun, wenn sie das könnten. Und dann muss man sie einfach pflegen sie hegen und pflegen, so in dem Stil, genau. Also das ist jetzt sehr frei übersetzt.
Wir hören dann auch noch eine musikalische Adaption von diesem Lied. Zuerst aber noch, Bettina Vital, noch zum Schluss noch wissen von dir, welche Bedeutung hat, welchen Stellenwert hat die rätoromanische Literatur bei der Bevölkerung?
Also, ich denke, das ist wie jeder Sprache. Es gibt einen Teil der Leute, die sich für die Literatur interessieren. Und das ist bei uns auch so. Also es ist nicht, weil wir eine Minderheit sind, dass jetzt jeder Bücher lesen würde. Also es hält sich in Grenzen. Das ist eine kleine Gruppe von literaturinteressierten Leuten oder Literaten. Und sehr wichtig für die Identität, für die kulturelle und sprachliche Identität. Natürlich. Weil ich denke, die Literatur widerspiegelt auch die sprachliche Identität oder die Literatur kann auch eine Identität fördern. Und das ist auch gemacht worden in der rätoromanischen Heimatbewegung. Hat man auch Volksliedtext für das geschrieben, weil man gewusst hat, die werden dann gesungen und es ist über die eigene Sprache gesungen worden, über den Stellenwert. Es ist ein Bewusstsein geschafft worden für die eigene Sprache und von dem her ich kann es auch als Werkzeug ist es genutzt worden.
Aber du hast gesagt, Musik spielt jetzt im Moment eine wichtige Rolle. Wir hören jetzt eine musikalische Adaption von dem Lied Gedicht Mias Scharpas,
genau.
Ein Stück von der Band Ils Boulais.
Richtig.
Jetzt werfen wir noch einen Blick in die Kulturagenda. Linker als der Barack Obama, weniger links als der Mao Zedong. Das ist die politische Selbsteinschätzung der italienischen Filmemacher Gustav Hofer und Luca Ragazzi. Die beiden Dokumentarfilmer haben die politischen Irrungen und Wirrungen von ihrem Land zum Thema von ihrem neuen Film gemacht. Sie haben die letztjährigen Wahlen in Italien beobachtet, Wahlveranstaltungen besucht und ihre eigene politische Gesinnung kritisch hinterfragt. Der Dokumentarfilm heisst «What is left?» und gesehen kann man «What is left?» in der Cinemathe Bern. Zur Abwechslung Berlusconi anstatt Balotelli auf Grossleinwand. Der längste Tag, die kürzeste Nacht. Das Wochenende ist schon Sonnenwende. Die ideale Gelegenheit, um endlich wieder mal durchzumachen. Am besten geht das in der Dampfzentrale. Unter dem Titel «Insomnia» veranstaltet die Tanz- und Theaterkompanie «The Rotfils» eine Taumelnacht mit Konzert und Performances. Das Filetstück vor Nacht ist das Spektakel «Das grosse Fressen» mit Schweinskopf und anderen politisch unkorrekten Sachen. Mehr Infos dazu findet ihr in der aktuellen Kulturagenda. Die gibt es ab heute im Briefkasten als Beilage zum Anzeiger oder auch online auf kulturagenda.be.
Subkutan.
Einmal sind es dicke Kinder, einmal Migranten, einmal Behinderte. Gruppe für Gruppe werden sie auf Theaterbühne gezerrt. Unsere Redakteurin Nele Janke arbeitet beim Theater Hora, das berühmte Zürcher Theater von Schauspielerinnen und Schauspielern mit geistiger Behinderung. In einem Kommentar macht sich Nele Janke Gedanken über den Hype der Minderheit im Theater.
Mit Trends und Hypes ist das so eine Sache. Ein Sommer lang tragen alle neonfarbene Kopfhörer oder die Haare zu Fukuhilas frisiert. Trends lassen sich nicht machen, sondern entstehen. Das behaupten jedenfalls einige Soziologen. Und doch würde ich behaupten, Trends entstehen, weil jemand etwas probiert hat und ein Nachahmungseffekt entsteht. Auch im Theater gab und gibt es, wie ich empfinde, zunehmend Trends. Nicht den Trend, neonfarbene Kopfhörer oder Fukuhilas zu tragen, sondern eine wahrhaftige oder vermeintliche Minderheit in den Fokus zu rücken. Und dann stellt man diese auf die Bühne und alle, oder sagen wir mal viele, haben das Gefühl, ganz authentisch Theater zu machen, die Realität auf die Bühne zu holen, wenn man 10 migrantische Menschen auf die Bühne stellt. Stehen Kassel auf der Documenta ein paar Tiere in Ausstellungs- und Bühnenräumen, findet man danach Land auf und Land ab, Esel, Hühner, Hunde und Schweine auf der Bühne. Davor waren es dicke Kinder, dann Migranten oder um PC zu bleiben, Menschen mit migrantischem Hintergrund und Behinderte auch immer wieder. Eigentlich ist gegen diese Trends auch nichts zu sagen. Ich finde gut, wenn Theater mehr ist als die Umkreisung um den Schauspieler. Wenn man Theater erweitert, wenn Theater sichtbar macht, Neues dort steht und liegt und spricht, vieles, was man vorher nicht sah, was weit weg war wie die Behinderten, dass man dadurch eine neue Welt erfindet, die endlich diese erbärmliche Vereinbarung, in der wir uns bewegen und die wir Realität nennen, überschreitet. Ich glaube an das Erweitern. Aber diese Spezialgruppen werden auch schnell reduziert auf ihr Speziellsein. Das ist für mich keine Erweiterung. Und der migrantische Schauspieler war auch schon Schauspieler, bevor man ihm den Stempel migrantisch aufdrückte, um zu zeigen, dass man ganz im Trend der Zeit ist und auch ganz offen. Und da werden die gehypten Spezialgruppen benutzt, um seine eigentliche Haltung deutlich zu machen oder um sich dahinter zu verstecken. Man verlagert das eigene Gefühl in diese ja so authentische, anrührenden, vom wahren Leben gemachten Spezialgruppen. Da liegt für mich ein Fehler und darin, dass verkannt wird. Denn zum Beispiel die behinderten Schauspieler vom Theater Hora sind vor allem eins, sie sind Schauspieler. Sie verlangen etwas anderes durch ihre Eigentlichkeit von mir ab als Zuschauer. Aber sie sind Schauspieler, denen man nicht gerecht wird, sie auf das Behindertsein zu reduzieren. Es sind Schauspieler, die man ernst nehmen sollte und das auch, indem man sie kritisiert und nicht sich hinter diesem »Ach toll gemacht, die können ja was« und »Ach, wie niedlich« versteckt. Da muss sich die Art, wie die Menschen auf Theater schauen, verändern, erweitern. Auch von denen, die Theater selbst machen. Dann wird Theater und Realität erweitert auf lange Sicht und nicht auf der Welle eines Trends.
Nele Janke mit einem Kommentar zum Minderheitenhype im Theater. Und das war es auch schon von Subkutan für heute. Mitgewirkt an dieser Sendung haben die Lea Hagmann und Nele Janke. Die heutige Sendung gibt es als Podcast auf rabe.ch. Subkutan ist seit kurzem auf Facebook, also schreibt uns eure Meinung zu unseren Sendungen und liket unsere Seite. Dann erfahrt ihr jeweils schon am Dienstag, welche Beiträge das am Mittwoch in der Sendung laufen. Die nächste Dosis Subkutan gibt es in einer Woche und wir hoffen auf gutes Wetter, weil dann geht es in unserer Sendung um Sommer, Sonne und Bikini. Am Mic verabschiedet sich Julia Meier. Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.